Radio Sai, Deutschland.
Om Sri Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Gleich präsentieren wir Ihnen eine weitere Sendung mit Anna Bothe. Während sie im ersten Teil ausführlich ihre Annäherung an und Begegnung mit Swami geschildert hat, erfahren wir heute weitere Episoden aus ihrem von Baba begleiteten Leben. Eigentlich könnte man diese Sendung als Jahreszeitensendung bezeichnen, denn hier ist von diversen Feiertagen, Festen oder auch von mit den Jahreszeiten einhergehenden Wetterverhältnissen die Rede. Überzeugen Sie sich selbst. Wir widmen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit unserem Swami. Anna, ich bin richtig froh, dass weder deine Stimme dich verlassen hat, noch dass der Regen, wie du befürchtet hast, dich davon abgehalten hat, dich mit mir zu treffen. Ich finde es schön, dass Swami dich hierher geschickt hat und freue mich auf deine nächsten Geschichten, in denen Swami die Regie führt. Auch in Deutschland tragen viele Begebenheiten seine Handschrift. Und weil es so gut zum Wetter passt, fangen wir doch gleich mal mit der Regengeschichte an, von der du mir erzählt hast.
Ja, wir hatten ein sehr trockenes Jahr, weil da gibt es so einen schmalen Streifen in Deutschland, wo es am wenigsten regnet und da wohne ich. Bin aber eine große Blumenliebhaberin und habe deswegen sehr viele Blumen im Garten. Und es hat in dem Jahr nicht geregnet, nicht geregnet, nicht geregnet. Und ich musste immer gießen, 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 gießen. Hatte da aber viel zu tun. Viel Seba stand an, dann immer das Zentrum herzurichten und für die Seigruppe vorzubereiten. Und dann war mein Enkelkind noch zu beaufsichtigen. Und dann gehe ich ins Zentrum runter, um das schön zu putzen. Und dann sehe ich, wie die Blumen aber wirklich nicht nur die Köpfe hängen lassen, sondern auch der Stängel sich mit umbiegt. So dringend hätten sie Regen gebraucht. Oder Wasser und ich hatte keine Zeit zum Gießen. Der Tag war schon bis 21:30 Uhr abends verplant. Und wie ich dann da die Treppen runtersteige, sage ich, oh Baba, schau die Blumen, ich kann dir keine mehr hinstellen. Die verdorren total und ich habe keine Zeit. Ich weiß ja, dass du im Interview mal zu jemand gesagt hast, ja, wenn du Regen willst, dann musst du dich an Indra wenden. Der ist zuständig. Dann habe ich gesagt, aber weißt du, mit deinem indischen Götterhimmel, das ist nicht meins. Ich liebe dich und nur dich und darum sage ich, wir bräuchten so notwendig Regen. Dann habe ich aufgehört. Der Himmel war strahlend blau, Sonne heiß. Ich gehe also die Treppe runter, ich fange unten mit dem Staubsaugen an. Und wie ich den Staubsauger wieder ausschalte, ist ein eigenartiges Geräusch zu hören. Erst habe ich gedacht, mein Enkelkind lässt vielleicht Wasser runter, will was malen. Dabei merke ich, nein, tropf, gehe ich zum Fenster, regnet. Es regnet gute 15 bis 20 Minuten lang aus strahlend blauem Himmel, ohne ein einziges Wölkchen. Geregnet. Und wie es dann fertig war, hat man schon gesehen, wie die Blumen sich ein bisschen erholen können von diesem vielen Regen. Und dann habe ich mich einfach halt bedankt, dass er den geschickt hat, aber habe das Ausmaß seines Wunders nicht gleich erkannt. Und das wollte er mir in seiner vollen Wirkung zeigen. Und dann leere ich den Abfalleimer aus, kommt gerade meine Nachbarin nach Hause, steigt aus dem Auto aus, sagt, oh, da ist nass bei dir. Und ich sage, ja, vom Regen. Was sagt's, vom Regen? Ja, wo hat es denn geregnet? Es ist gerade das ganze Dorf hergefahren, es ist nirgends ein Tropfen Regen, es ist alles vollkommen trocken. Dann bin ich natürlich neugierig geworden, ob das stimmt. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und geschaut. Das ganze Dorf vollkommen trocken und nur in einem Kreisausschnitt um mein Haus. Und weil mein Haus ja nicht der Rundbau und der Garten nicht ein Rund ist, hat der Nachbar hinten, der Nachbar nebendran, vielleicht auch noch, der über mein Grundstück rausgegangen ist, so ein bisschen Regen, aber nur damit dieser Kreis vollkommen ist, ist da noch ein bisschen nass geworden. Und wie ich das gesehen habe, dann bin ich natürlich gleich in meinen Gebetsraum runter und habe mich hingeschmissen vor ihm. Aber ich habe gar nicht mehr danken können, weil ich war sowas von überwältigt. Weil ich natürlich gedacht habe, für alle war das jetzt bei uns. Und ich, auch wenn ich noch nie aus blauem Himmel habe regnen sehen, bei strahlender Sonne, könnte ja mal sein. Und wie ich dann da so vor ihm lieg, war ich erstaunt, dass die Freude plötzlich in einen ganz tiefen Schmerz umgeschlagen hat. Da habe ich dann gemerkt, ah ja, das liegt an meinem Denkfehler. Weil ich gedacht habe, so eine Gnade, für mich allein regnen zu lassen, für mein Grundstück, den es so notwendig braucht, das kann ich ja nie mehr gut machen bei ihm. Und da war noch mein altes Gedankenmuster, Gnade gibt's eigentlich nicht, sondern du musst dir alles verdienen.
Thank you.
Ich vermute mal, dass nicht alle Bitten um Regen so präzise ausgeführt werden. Worum geht es in der nächsten Geschichte?
Ja, das ist keine Regengeschichte. Sollte man sie vielleicht Osterhasengeschichte nennen? Das waren also schon zu späteren Zeiten. Also erst waren die 7 fetten Jahre, habe ich es dann immer genannt. Diese übermäßigen Gnadenbeweise. Und dann kam aber also die harte Zeit, wo er nicht mehr da war, wo ich nichts mehr gespürt habe, wo ich nicht mehr an ihn denken konnte, obwohl ich mich bemüht habe. Eine sehr schwere Zeit für mich. Dann war ich mal so verzweifelt und immer am Morgen habe ich aus dem Meditationsbuch eine Geschichte gelesen vom Kasturi zu irgendeinem Namen dazu. Da ist dann drin gestanden, wie er allen nahe ist und wie er alle beschützt, seine Verehrer, und wie er immer da ist und wie er sie überhäuft. Und wie ich das zu Ende gelesen habe, dann habe ich gesagt, ja Papa, du bist so fern und ich erreiche dich nicht mehr und kein Zeichen, kein Duft, kein Windhauch, nichts, überhaupt nichts mehr. Und habe ihm so da zum ersten Mal so richtig mein Leid geklagt, weil ich einfach diese Nähe zu ihm verloren habe. Dann sitze ich halt da noch so geduldig da und preise trotzdem diesen Namen, der so glücksverheißend ist, dass Gott immer nah ist. Und dann ergebe ich mich halt in mein Schicksal, mache meine Verneigung und gehe. Ich weiß nur, dass es ein Dienstag nach Ostern war, weil ich da mein großes Enkelkind abholen musste. Dann fuhr ich also in die Stadt und habe das Kind abgeholt. Immer am ersten Tag nach den Osterfeiertagen ist sie zu uns gekommen zum Ostereiersuchen. Wir steigen aus dem Auto und sie will gleich nach unten in den Garten rennen, wo vielleicht der Osterhase die Sachen alle versteckt hat. Da sieht sie auf einmal eine Spur auf dem Pflaster und sagt, Oma, schau, das war sicher der Osterhase. Dann gehe ich auch hin, ja, so ein deutlicher Abdruck, rot, da, tupfenrot, da. Und mein Enkelkind hat es als Osterhase interpretiert, ne? Und steht da staunend davor und sagt, ich habe mir den Osterhasen immer viel kleiner vorgestellt. Ich habe gedacht, der hat so kleine Pfoten. Jetzt hat er so große Pfoten. Ich denke mir natürlich nichts, gehe da die Spur nach, ja, wieder eine, wieder so eine rote Spur. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht war der Gaslieferant da, weil der Gastank steht hinterm Haus, und habe ich gedacht, der ist vielleicht vorher irgendwo über so Ziegel zerschlagen worden, sind über so ein Lehmfeld gegangen und hat vielleicht Schuhe mit Profil an, und dann ist es getrocknet und dann ist ihm da bei mir jeden Schritt, den er zum Gastank gegangen ist, was rausgefallen. Und dann sehe ich aber, nee, zum Gastank geht es nicht weiter, es geht nur zu meinem Zentrum runter, wo mein Gebetsraum. Unten war, da hört es auf. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, denke ich mir, wer war denn das? Weil die Spur hat so 3 Meter begonnen in meinem Garten. Wenn Schmutz von den Schuhen runterfällt von jemand, müsste der ja schon gleich zu Beginn des Gartens begonnen haben. Und dann bin ich stutzig geworden. Dann habe ich da das ein bisschen untersucht und habe aber immer noch nicht dran gedacht, dass der Baba persönlich da gegangen ist und dass das sein Fußabdruck war, sondern ich habe gedacht, mein schön neu gelegtes Pflaster. Dann habe ich den Besen geholt und die Schaufel und habe das alles weggekehrt. Und da bin ich auch noch nicht aufmerksam geworden. Meine Enkeltochter hat dann das Ostereiersuchen angefangen, weil sie hat ja gesehen, dass der Osterhase da war. Und erst wie ich die Schaufel reingeschmissen hatte mit dem Staub in den Abfalleimer, ja, heute Morgen habe ich doch genau so eine Geschichte gelesen, dass er da war und sich bemerkbar gemacht hat und habe mich bitter beklagt, weil er bei mir jetzt so weit weg ist. Und dann, wenn er kommt, dann merke ich es nicht.
Thank you.
die nächste Geschichte fange ich vielleicht mal an, wie ich das zweite Mal nach Indien gekommen bin. Weil im ersten Jahr die Fülle, die absolute, also die Gnade über Gnade. Und im zweiten Jahr musste er mir dann also zeigen, dass man nicht immer das Gleiche erlebt, nicht? Und ich komme wieder voller Freude an, aber traurig darüber, dass ich ganz allein kommen musste. Und dann ist aber im Flugzeug vor mir eine gesessen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die frage ich mal, ob sie vielleicht auch nach Puttaparthi kommt. Dann haben wir uns das Taxi teilen können und sind also miteinander hergekommen. Und es war wohl die Zeit vor Shivaratri, wie wir also ein Zimmer haben wollen, gibt es keins im Ashram. Alles ist voll Shit. Also haben wir uns auf den Weg gemacht, die andere war ja noch eine junge Frau, zu dem Shit, wo wir übernachten sollten. Dann gehen wir da rein in das Shit, beide gleich entsetzt. Und ich stelle erst einmal meinen Koffer da drin ab und setze mich auf meinen Koffer. Die andere sagt, sie muss schnell zur Toilette gehen, sie kommt gleich wieder. Und wie ich da so allein da sitze, völlig verzweifelt, kein Bett, kein Abschließen gegen jemand anderen, überhaupt nichts. Und denke, naja, bist auch du. Dann waren in diesem Shed ein paar wie Räume, da haben Leute länger gelebt. Und die haben sich da so Schnüre von oben runtergezogen gehabt, was aber nicht möglich ist, wenn man neu hinkommt, weil da braucht man hohe Leiter und alles Mögliche. Und haben sich da so eine kleine Kabine gemacht aus Vorhängen. Ja, dann habe ich das geschaut, ob das auch möglich wäre, aber habe gesehen, nee, da müsste man von oben runter, da braucht man Handwerker. Und dann sitze ich da so, Gott ergeben würde ich sagen. Geht auf einmal der Vorhang von dem einen auf und kommt da so eine junge Frau raus und sagt, ich habe jetzt gerade meditiert, sagt der Baba zu mir, da draußen sitzt eine Frau, für die ist jetzt der Raum, der heute verlassen worden ist. Sagt sie, dann musste ich rausgehen und nachdem nur du auf deinem Koffer da gesessen bist, kannst nur du das sein, die Frau ist heute Morgen weg. Die braucht es jetzt nicht mehr und es ist für dich. Dann macht sie mir da den Vorhang auf, dann steht da, ich konnte damals noch nicht am Boden oder so, nur auf der Matratze am Boden schlafen, steht schon so ein kleines zusammenklappbares Bett drin. Es ist nicht nur eine Matratze drauf, sondern es sind zwei drauf. Es ist ein ganz kleiner Raum, weil es war ja noch eine bei mir dabei. Es war natürlich für mich selbstverständlich, dass der Raum jetzt nicht für mich allein ist, sondern für uns zwei. Und wie die dann zurückgekommen ist, habe ich gesagt, du schau, was ich gerade angeboten gekriegt habe. Sogar eine Matratze ist für dich da. Wieso sagt sie Matratze? Sag ich, ja, kannst du da nebendran schlafen, so viel Platz ist gleich. Sie wollte im Bett schlafen, aber dann war ich doch der Meinung, nachdem ich vielleicht 40 Jahre älter bin und Rückenbeschwerden habe, dass das Bett für mich ist. Und dann hat sie also mit der Matratze vorlieb genommen und hat es mit mir geteilt, weil ihr war auch geholfen. Ne? Und so haben wir dann da ein paar Tage verbracht und gleich nach 3 Tagen hat sie ein Interview gehabt. Und der Baba hat ihr erklärt, was sie tun soll. Und dann kam sie wieder. Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss jetzt diesen Raum verlassen, weil ich habe ein Interview vom Baba bekommen. Und da ist dieser Raum jetzt zu klein für mich. Ich habe nichts dagegen gehabt und habe sie ziehen lassen. Shivaratri war ja schon vorbei, da waren schon wieder einige Zimmer dann zu haben. Und dann habe ich halt das Reich für mich allein weiter bewohnt.
Das Königreich im Shed.
So könnte man sagen, das Königreich im Shed. Und erst wie das soweit war, habe ich das empfinden können, wie groß sein Geschenk war an mich. Weil ich habe dann schon geneigt, ich war immer, wenn so große Dinge passiert sind, so erschlagen, dass ich einfach nicht entsprechend danken konnte. Weil es hat mich immer irritiert, wenn ich was gekriegt habe, was andere nicht gekriegt haben. Da konnte ich nicht damit umgehen. Aber sozusagen war das wirklich ein Königreich im Schädel.
Musik
Warst du Weihnachten mal in Butterparty?
Immer, wann er mich gerufen hat, aber Weihnachten hat er mich nie gerufen. Ich sollte mich vielleicht mehr mit Jesus beschäftigen, denn Jesus war mir fremd 30 Jahre lang und Baba war mein Alles. Das war einfach mein Gott und meine Liebe und oh, mein Feuer, ein Inneres hat er in mir entfacht. Da gab es keinen anderen mehr. Und mit Jesus wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Wohne aber natürlich, Regensburg weiß man ja, eine ganz alte katholische Gegend. Also mit Baba kann man da nicht so viel anfangen. Da muss man, wenn man Menschen zu Gott führen will oder ihm ein bisschen helfen, müsste man da irgendwie über Jesus gehen, habe ich gedacht. Ist ja eins alles, aber von Jesus wusste ich halt keine Geschichten. Aber dass er das wohl beabsichtigt hat, das ist mir dann gekommen, weil plötzlich nach 2 Jahren, ich habe in der Kindheit schreckliche Erlebnisse gehabt und habe deswegen alles verdrängt. Und wenn ich mein Auge zugemacht habe, dann war vor meinem Auge immer nur schwarz. Auch wenn ich die Lichtmeditation gemacht habe, es ist nie Licht in mir geworden, das ich gesehen hätte. Aber ich habe es halt immer gemacht. Und plötzlich nach 2 Jahren meditiere ich. Auf einmal steht der Baba vor mir in seiner ganzen wunderbaren Butterparty-Gestalt. Und ich schaue ihn an und ich freue mich und ich bin so selig, dass ich ihn jetzt auch sehen kann. Dann denke ich, das Bild verändert sich. Und dann schaue ich hin, dann hat sich das Bild ganz langsam, so nach 2 Minuten ungefähr, durfte ich immer ihn sehen. Und dann hat sich das immer verwandelt, bis er als Jesus vor mir stand. Und das 4 Wochen lang. Und dann habe es auch ich kapiert, dass ich mich mehr mit dem Jesus beschäftigen soll. Und dann hat es aufgehört. Dann habe ich zwar ihn gesehen, aber er hat sich nicht mehr in den Jesus verwandelt. Und da habe ich gedacht, vielleicht bin ich deswegen an Weihnachten nie geholt worden, dass ich wieder in eine Kirche gehe oder in der Christmette oder Jesus wiederfinde und da diesen anderen Leuten begegne. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich über Jesus die Leute zu ihm führen soll.
Die Lehren Swamis und die Lehren Jesus sind ja auch identisch. Ich bin sicher, dass er dir im Laufe deines Lebens, was Jesus anbetrifft, noch viele weitere Erkenntnisse geben wird.
Mit Jesus habe ich immer nur Schuldgefühle verbunden, nicht? Weil ich nicht so vollkommen sein konnte, wie ich also gern sein wollte. Klostererziehung, ne? Vollkommene Hingabe. Ich habe mich immer bemüht, aber es war immer nur dieses Kreuz und dieses Leiden. Und auch, wie ich dann gewusst habe, alles ist eins, habe ich immer nur so diese, sich alles verdienen müssen, was mir der Baba einfach alles geschenkt hat. Diese Mentalität habe ich da so empfunden und habe nicht so eine Beziehung von Herz zu Herz bekommen zu ihm. Und wie damals ich zu Baba gesagt habe, das erste Mal, bitte öffne mein Herz, dann hat er das mächtig gemacht und darum habe ich da zu ihm so eine innige Beziehung.
Du bist im Kloster erzogen worden?
Ja. Ich wollte Klosterschwester ja auch werden, also die Braut Christi. Aber das hat dann aus einem Missverständnis heraus zum Schluss nicht geklappt, weil ich nehme an, ich war nicht vorgesehen. Aber es war ein Vorteil für mich, weil in unserem kleinen Dorf, wo ich herstamme, gab es zwar eine kleine Volksschule mit 7 Klassen, aber kein Gymnasium und sonst auch nichts. Und der Geistliche hat mich überredet, zu den Franziskanerinnen in Dillingen zu gehen. Es war ein musisches Gymnasium und dann konnte ich eine Schulausbildung machen und dann konnte ich ganz einen anderen Weg gehen, als ich sonst hätte gehen können. Es hat mir gefallen, die Zeit im Kloster.
Thank you.
Und jetzt könnte ich auch gleich noch was von Baba erzählen, was auch mit dem Kloster zu tun hat. Also im Kloster war jeder mal eingeteilt, im Internat, ne, die Treppe zu putzen zum Schuhkammerl runter. Und man ist da so alle 6 Wochen oder so dran gekommen. Ich war als Kind anscheinend furchtbar jähzornig. Und wenn dann ich geputzt habe und dann kam wieder jemand mit schmutzigen Schuhen daher und hat meine saubere Treppe wieder schmutzig gemacht, dann bin ich jedes Mal so zornig geworden und ich hätte ihm den Putzlappen rumhauen können. Ich habe es natürlich nicht getan, nicht? Weil die schlechten Eigenschaften muss man ja bekämpfen. Und um das bald loszukriegen, habe ich gedacht, so, ich melde mich jetzt freiwillig so lange, bis mir das nichts mehr ausmacht, dass über meine frisch geputzte Treppe wieder irgend so einer mit seinen Schmutzschuhen geht. Und das habe ich ja dann auch gemacht und tatsächlich, auf einmal hat mir das nichts mehr ausgemacht. Dann habe ich gedacht, also der Zorn in mir, der ist besiegt. Dann habe ich auch später im Leben, egal was mir angetan worden ist, es ist in mir kein Zorn mehr aufgestiegen, so wie ich ihn von früher kannte. Habe ich natürlich die Schlussfolgerung gehabt, den habe ich besiegt, ich habe ihn nicht mehr, weil es ist oft genug getestet worden und ich bin nie mehr in Versuchung gekommen, es ist keiner aufgestiegen. Dann war ich also da mal in Butterparty, da war so eine Gruppe, Deutschgruppe ja immer, ne? Da sind wir zusammengesessen und haben halt da so Gruppengespräche geführt und gesungen und dann ist eben über den Zorn geredet worden. Und jeder hat dazu gesagt, wie er also diese Eigenschaft bei sich noch hat. Und ich habe gesagt, ehrlich, Zorn habe ich keinen mehr. Und habe halt die Geschichte erzählt, sage ich, ich muss mich da nicht beherrschen, er ist nicht mehr da. Das hat natürlich der Chef gehört, also ich bezeichne den Papa immer als meinen Chef, der erste, den ich anerkenne. Und hat gedacht, naja, werden wir mal zeigen, wo der Zorn ist. Also der hat sich bestimmt schon die Hände gerieben, wie er das gehört hat. Ich wollte mich da nicht wichtig machen oder gut, weil ich habe gleich von all den anderen schlechten Eigenschaften erzählt, die ich noch habe, aber Zorn eben nicht mehr. Und dann bin ich nach dem langen Sitzen spazieren gegangen. Und wie ich da auf dem Heimweg bin, ist auf einmal so eine Herde von jungen Buben dort. Und der erste Junge geht auf mich zu und fragt, ob ich Kaugummi oder Bonbon oder irgendwas habe. Aber ich habe natürlich nichts dabei gehabt. Nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, und ob ich Geld habe. Und wie ich da auch Nein gesagt habe, haben die angefangen, mich zu umringen und mich nicht mehr weitergehen zu lassen. Haben den Kreis immer kleiner gemacht und wollten Geld haben. Das habe ich ihnen aber nicht geben wollen. Dann ist es irgendwie beängstigend geworden. Da sind von weiter nochmal 2 Jungen her. Einer hat sich vor mich gestellt, dass ich nicht weiter konnte. Und einer hat sich hinter mich gestellt. Und Money, Money, Money. Und wie ich also kein Money geben wollte, ist der erste zurückgegangen, hat ein paar Steine gesucht, größere und kleinere, und hat angefangen, in meine Richtung zu werfen. Entweder direkt neben mir ist der Stein aufgetroffen oder direkt vor mir oder direkt hinter mir. Dann habe ich Angst gekriegt, muss ich sagen. Und dann ist der Zorn gekommen, den ich gedacht habe, es gibt ihn bei mir nicht mehr. Da habe ich zu schimpfen angefangen, auf Deutsch natürlich, mit dem Chef natürlich, nicht mit den Jungen. Da lobst du immer deine Inder. So ein schlimmes Volk habe ich auf der ganzen Welt noch nicht erlebt, habe ich da in meinem Zorn gerufen. Also richtig erhitzt, dieser Zorn, der ist aufgestiegen in mir. Am liebsten hätte ich die alle zerfetzt da rund um mich und du sagst die heiligen Inder. Also habe ich furchtbar geschimpft in diese Richtung mit dem Chef. Da hat also wirklich das wieder gekocht wie früher. Gleich habe ich nicht gemerkt, dass das ja natürlich organisiert war von ihm.
Innen war das der Zorn Gottes, außen war das der Zorn Annas.
Ja, so mag es gewesen sein. Ne? Dann ist ein Junge da zur Seite gegangen und hat so eine wunderschöne Blume gepflückt. Dann habe ich gedacht, jetzt haben sie sich besonnen. Ne? Und er hat mein Klagen gehört über diese schlimmen Inder, nicht? Und will mir zeigen, so sind sie gar nicht. Und dann geht er ganz freundlich, der Junge, mit dieser Blume auf mich zu. Und ich habe gedacht, er will es mir überreichen. Dabei schlägt er mir da über den Arm. Und das hat gebrannt, also wie Höllenfeuer. Der hat gewusst, dass das so ganz rote Flecken hinterlässt. Haben ein paar Tage angehalten. Und da war es aus mit meiner Beherrschung. Und dann ziehe ich aus und hau dem Jungen eine runter, eine richtige Ohrfeige, so mächtig. Da habe ich nicht mehr nachgedacht, sondern das ging automatisch. Und dann haben die Angst gekriegt. Und dann sind sie davon und gelaufen und die anderen in die Schule geradelt. Und dann stehe ich da und dann habe ich gesehen, oh, das war jetzt Barber sein Spiel. Er wollte zeigen, den Zorn hast du, den hast du nur unterdrückt, aber er ist noch da und man muss sich lösen auf andere Art und Weise, nicht durch Unterdrückung. Und dann bin ich da freudestrahlend heimgegangen und zum Nachmittagsdarschauen, der Barber ist wieder da rausgekommen, ich war ganz vorne. Und hinten an der Kurve fängt er schon zu lachen an und schaut mich an und lacht und lacht und lacht und kommt lachend auf mich zu. Und ich habe ja schon kapiert, was er mir zeigen wollte. Und das liebt er, wenn man versteht, was er ihm zeigen will. Und dann ist er nur vorbei und hat genickt und hat geschmunzelt. Und dann hat er wieder sein übliches Gesicht aufgesetzt. Und dann habe ich gesagt, gell, Baba, da hast du mir es schön gezeigt. Das hat ihn so gefreut, dass ich das erkannt habe. Und gleich am anderen Tag war ja wieder Gruppensitzung. Da habe ich gleich das zum Besten gegeben, dass ich nicht lügen wollte, aber dass ich wirklich gedacht habe, diese klösterliche Selbstzerstörung oder wie ich es nennen soll, weil ich selber habe mich ja dazu gezwungen, hat alles gelöst. Den Zorn muss ich auf ganz andere Art und Weise erlösen.
Anna, von Barbers Lehren, gibt es da einen Grundsatz, eine Überzeugung oder eine Eigenschaft, die dich besonders angesprochen hat?
Ja, ich könnte über eine Eigenschaft im Interview, das ich hatte da in Whitefield, da hat er ja zu der einen Dame gesagt, wo ist dein Schlips? Und weil sie ihn nicht anhatte, sie musste gehen, I am always perfect. Und das war das, was ich immer sein wollte. Später hat mir jemand erzählt, was man hört. Wenn er sagt, obwohl er weiter weg ist, ist auch für einen selber bestimmt. Und dann habe ich natürlich gedacht, jawohl, ich bin so perfekt in allem und das mag er. Also muss ich meine Perfektion noch weiterentwickeln. Ich habe den Satz eben so verstanden. Dann hat es 4 Jahre gedauert, bis ich eben dann Seva im Chaitanya-Jyoti machte. Da hat er mir eine ins Zimmer rein. Da war ja noch Konferenzen und so. Sonst hat niemand ein Zimmer gekriegt, nur wer Seva gemacht hat. Und dann hat sich die andere auch zum Seva beworben, ist aber nur einen Tag hingegangen. Und am anderen Tag schon hat sich entschuldigt, sie hat Probleme mit dem Bauch, habe ich natürlich geglaubt, nicht? Dann habe ich sie entschuldigt dort. Dann vergeht der nächste Tag, der dritte Tag, sie ist eigentlich immer quick fidel gewesen. Ich habe sie zu Hause nie angetroffen, wenn ich gekommen bin. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann dich jetzt nicht mehr entschuldigen, weil bist du nicht eigentlich gesund? Und dann hat sie gesagt, ja, dann muss ich ja aus dem Zimmer raus. Ich, mit meiner Perfektion, der Seva-Dienst, wenn mich umgebracht hätte, wäre ich da hingegangen. Mich hat auch gleich eine empfangen, die mir mein Ohr zugewiesen hat oben im Medienraum und hat gesagt, und da ist jetzt dein Dienst für 4 Wochen. Also war das für mich klar. Alle anderen haben gesagt, ich wechsle jetzt und ich gehe jetzt dahin und ich frage, ob ich dahin darf, weil das ist mir zu anstrengend oder so. Und dann sitze ich da in einem Medienraum, wo 14 Fernseher den ganzen Tag auf indische Lautstärke eingestellt um mich sind und ich dann schon wirklich langsam einen Nervenzusammenbruch nahe war. Dann habe ich gesehen, ein paar kann ich leiser machen, wenn die Studenten wieder rausgehen in der Früh. Aber dann haben die das gemerkt, dann sind die zurückgekommen, ne, und haben gesagt, du bist zum Dienen da und nicht um da zu bestimmen, wie die Lautstärke sein muss. Also alles lauter Hinweise, dass ich endlich einmal merke, das mit dieser Perfektion habe ich vielleicht auch ein bisschen verkehrt verstanden. Ne? Aber da habe ich noch nichts gemerkt. Und dann habe ich die Studenten aufmerksam gemacht, dass ja der Baba sagt, Lärm ist so schädlich. Das ganze untere Flur ist voll mit lauter Ständern, wo drauf steht, wie lärmschädlich ist. Ich bin also wirklich am Rande der Verzweiflung gewesen. Erschöpft total, wenn ich nach Hause in mein Zimmer gekommen und meine Zimmernachbarin ganz fidel und munter. Jeden Tag musste ich mein Zimmer verlängern lassen. Sie hat sich nicht hingehen trauen, weil die haben ja jetzt mal gefragt, ob sie selber macht, und lügen wollte sie nicht. Also musste ich jeden Tag gehen, obwohl ich eh erst oft um 7:30 nach Hause gekommen bin, weil das Museum ist so lange offen, wie Leute kommen zu der damaligen Zeit. Dann habe ich gesagt, so, wenn du nicht bei denen anrufst und Bescheid sagst, du kommst nicht mehr, dann sage ich, dass du nicht mehr selber machst. Ja, das hat sie dann wohl doch gemacht, dass sie dort angerufen hat. Und dann haben wir also da ein bisschen geredet im Zimmer. Dann hat sie mich gefragt, welche Erfahrungen ich denn mit dem Baba gemacht habe, warum ich mich einer solchen Tortur aussetze, die mich fast an Nervenzusammenbruch bringt. Ne? Und dann habe ich ihm erzählt, schon im Interview, habe ich gehört, wie er gesagt hat, I am always perfect. Da habe ich gedacht, muss ich's auch sein. Und dann sagt sie, weißt du nicht, dass, wenn er was sagt, das zwei verschiedene Bedeutungen haben kann. Einmal sagt er das, weil man sein soll, und ein anderes Mal sagt er das, weil das eine Eigenschaft ist, die man im Leben so betont, ungesund betont. Vielleicht hat er es bei dir so gemeint. Und da war sofort in mir die volle Erkenntnis, dass ich genau die Frau gebraucht habe, um 4 Jahre später zu wissen, dass der Baba an mir nicht die Perfektion bis zur völligen Selbstaufgabe unterstützen wollte, sondern dass er mich darauf aufmerksam machen wollte, dass das nicht notwendig ist und der verkehrte Weg ist. Und das habe ich auf diese Art und Weise kennengelernt. Und wie ich das erkannt hatte, bin ich halt wieder hin am anderen Tag und habe wieder den Studenten, der so laut eingeschaltet hat, erklärt, er soll jetzt erst einmal runtergehen und das lesen, was unten steht. Und wenn er es gelesen hat, soll er kommen, und dann reden wir über die Lautstärke. Nach einer Viertelstunde ist er wieder gekommen, hat er gesagt, wie laut wollen Sie es denn haben? Und dann hat er jedes einzelne Gerät eingestellt. Nein, sage ich leise, auf 12, auf 11, bei 7 haben wir dann aufgehört. Und letztes Jahr habe ich es wieder besucht. Es ist noch so leise eingestellt wie damals im Jahr 2000. Das habe ich dann im Laufe der Zeit gelernt. Und mit diesem korrekten Verhalten hat er mir eben dann noch ein paar Beispiele gegeben. Das war, wie er wieder angefangen hat, an Shivaratri wieder die Lingams zu erzeugen. Und irgendjemand hat mir gesagt, wenn man sieht, wie das Lingam aus dem Mund rauskommt, dann muss man nicht mehr wieder geboren werden. Das war natürlich genau, was ich wollte. Und da habe ich mich gefreut, dass er mich jetzt wieder an Shivaratri, weil ja vorher hat er wieder Lingams gemacht. In dem Jahr hatte ich aber keine so gute Nummer wie sonst und bin ein bisschen weiter hinten gewesen. Und wie der Baba dann gegangen ist und die Nacht so fortgeschritten ist, sind ja viele Leute aufgestanden, gegangen und haben da nur ihr Coach liegen lassen. Und ich halt raus musste, bin dann auch aufgestanden, habe meinen Coach schön abgestellt. Und wie ich nachher wieder zurückkomme, ist da dieselbe Coach da, aber mit gerissenen Bändern, sodass ich mich nicht anlehnen konnte. Da war mir aber aufgefallen, dass vorher eine Italienerin, ich habe es an der Sprache gehört, vorbeigegangen ist und dieselbe Coacher hatte, aber kaputt.
Wie nennst du das, Coacher?
Diese Sitzkissen, weil so haben es die Sevadals immer genannt, diese Sitzkissen mit Rückenlehne. Und die hatte sich kurz vor mich hingesetzt, darum habe ich gesehen, absolut dieselbe, identisch. Von der Farbe und von allem. Und dann war die auch nicht mehr da, wie ich zurückgekommen bin, aber meine gute hat gefehlt. Mein Sitzkissen, das in Ordnung war. Dann habe ich aber die weiter vorne sitzen sehen. Und da war mein Sitzkissen bei der Dame. Dann bin ich also aufgestanden, weil sonst hätte ich nicht die Nacht durchgehalten, und bin vorgegangen und habe ihr das erzählt. Und sie hat sich 1000-mal entschuldigt, ihr ist gar nicht auffallen, dass ihre jetzt wieder hält. und weil es dasselbe Muster war. Und der ganze italienische Kreis hat sich entschuldigt und komm, setz dich doch gleich zu uns und bleib bei uns sitzen. Ganz weit vorne. Jetzt kommt meine falsche Korrektheit. Das war natürlich die Gnade Gottes. Ne? Wenn ich meine Prinzipien aufgebe, den Platz hat er dir zugewiesen und den nimmst du ein. Das war mir aber im Voraus nicht bewusst, nicht? Aber nachher sehr deutlich. Und von da an war ich dann doch geheilt und habe vorher nachgefragt. Wie ich aufgestanden bin und wieder nach hinten gehen wollte, ach, bleib doch bei uns, es ist noch ein Platz. Nein, er hat mir da den hinteren Platz zugewiesen bei der Wahl. Also habe ich meine Sitzkissen gepackt, bin wieder genau dahin gegangen, wo ich hergekommen bin. Und dann kommt natürlich sein Spiel. Ich soll ja was lernen dabei, ne? Dann kommt er also wieder und dann macht er also sein Lingam da vorne und es war furchtbar anzuschauen und weil es ihn halt so gequält hat. Aber dann war es soweit und im selben Augenblick, wo es rausgekommen wäre, da muss man es ja sehen, wenn man nicht mehr wiedergeboren werden will, ne? Stehen vor mir 9 Frauen auf, keine einzige in der ganzen Halle, nur vor mir. 9 Frauen, 9, sodass ich genau den Moment verpasst habe, wo es rausgekommen ist und wo es gezeigt hat. Habe ich schon kapiert, dass das was bedeutet. Ich bin natürlich sitzen geblieben und die haben alles abgedeckt und ich konnte nichts sehen. Dann ist er nachher noch rumgegangen und hat es nach vorne überall hergezeigt, wo ich hätte sitzen können mit den Italienern. Und habe ich gedacht, wegen meiner Prinzipienreiterei bringt es der fertig und verdonnert mich noch zu einem weiteren Leben. Dann habe ich gedacht, also jetzt muss ich daran arbeiten.
Die Schwierigkeit ist nur, wenn man dann irgendwann mal das Gegenteil macht, dass es dann genauso schief gehen kann. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn man sich über seine eigenen Prinzipien hinwegsetzt.
Ja, also da habe ich es ja nicht geschafft, ne? Aber nachher erkannt, was alles bedeutet. Da habe ich dann schon noch einige Male fertig gebracht, zum Beispiel bei seinem Tod, wo er mich ja gerufen hat, wo ich mich ja so lange geweigert habe, herzufahren, weil ich ja später kommen wollte. Und dann ist man ja da immer an seinem, wo er in seinem Sarg gelegen ist, vorbeigegangen und musste ja gleich wieder weiter und musste hinten raus. Und dann bin ich da eben öfter hin und in der Nacht bin ich also nochmal hingegangen, so gegen 12 Uhr. Und dann werde ich wieder weitergeschoben und dann sitzt da so eine kleine Gruppe von Menschen. Und wie ich da gerade mich entfernen will, sagt eine innere Stimme, setz dich hin. Da habe ich gedacht, das ist Babas Stimme. Also setze ich mich hin, habe ich die Schnur hochgehoben und bin da durch und habe mich hingesetzt. Ist natürlich sofort die Silbertal gekommen, es geht schon mal überhaupt nicht und da darf man nicht sitzen, keiner. Und da habe ich noch nicht gewusst, dass das die Vorsänger sind und ich muss wieder aufstehen. Aber die Stimme in mir hat gesagt, bleib sitzen. Da bin ich einfach sitzen geblieben. Dann hat die natürlich die höhere Silbertal geholt, dann ist die gekommen, das heißt, es geht unmöglich und ich kann da nicht sitzen bleiben. Und dann sagt sie, oder gehörst du dazu? Na, habe ich gedacht, ja, wenn ich nicht dazu gehöre zum Baba, wer gehört denn dann dazu? Und dann konnte ich ja sagen und durfte sitzen bleiben. Die Sänger sind aufgestanden und sind gegangen und ich bin die ganze Nacht bis um 6:30 dort gesessen. Niemand mehr hat mich gestört. Erst um 6:30 musste die Halle geräumt werden, weil geputzt werden musste.
Da hat er dir noch einen Herzenswunsch erfüllt, denke ich mal, ja.
Und er hat sich gefreut, dass ich jetzt das Prinzip nicht mehr immer als Höchstes geachtet habe, sondern auch einmal gegen eine Regel verstoßen habe, in seinem Sinn.
Also Anna, ich freue mich wirklich, dass du noch zum zweiten Interview gekommen bist. Es waren sehr schöne Geschichten, es waren Geschichten zum Nachdenken. Und ja, ich bedanke mich bei Swami und ganz besonders natürlich auch bei dir. Om Sai Ram.
Om Sai Ram.
Wir hoffen, dass unsere heutige Sendung mit Anna Bothe Ihnen gefallen hat. Sagen Sie selbst, ist es nicht immer wieder faszinierend, welch wundersame, amüsante und bemerkenswerte Überraschungen ein Leben verbunden mit Swami mit sich bringt? Haben Sie vielleicht Ähnliches mit Baba erlebt und würden gern darüber berichten? Dann nehmen Sie bitte unter info@radiosai.de Kontakt zu uns auf. Am Mikrofon verabschiedet sich Heidrun Schmand und wünscht Ihnen eine wunderschöne Woche.